Wie lange dauert eine Promotion und gibt es eigentlich eine durchschnittliche Promotionsdauer? Da habe ich schon mal auch drüber gesprochen, beispielsweise in dem mit der provokativen Überschrift, eine Promotion dauert 3000 Stunden. Da hatte ich nämlich mal etwas gelesen und dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Ich habe aber jetzt gedacht, als der Bundesbericht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen herausgekommen ist im Januar 2025, habe ich gedacht, ich könnte da vielleicht noch mal reingucken und gucken, ob es jetzt endlich Zahlen gibt. Und ja, darüber möchte ich sprechen. Also, was sagen die Zahlen eigentlich aus und was sagen sie nicht aus? Das gucke ich mir heute an. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen und allen Bereichen ihrer Promotion. Dazu gehört auch die Unterstützung von Promotionsbetreuenden und Akteuren und Akteurinnen, die mit Promovierenden arbeiten. Für das Thema der heutigen Episode sind zwei Ereignisse zusammengekommen, dass ich darauf kam, dass wir da nochmal drüber sprechen müssten. Und zwar einerseits habe ich in der letzten Zeit öfter Workshops gemacht für Promovierende in der Startphase, also Promovierende, die gerade mit ihrer Promotion beginnen und wo das Thema, wie plane ich das überhaupt oder worauf muss ich mich da eigentlich einstellen, dass dieses Thema da immer kam. Und andererseits habe ich aber auch in meiner Community und in der Beratung und in Workshops auch Promovierende, die sagen, ich bin schon mega lange dabei und ich müsste eigentlich schon längst fertig sein. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm, also dass die das so machen und sagen. Und ich hoffe, dass sie das nicht so allzu sehr belastet, aber ich merke, dass das auch immer so mit Scham verbunden ist, nämlich ich bin nicht gut genug. Ich bin schon zu lange dabei. Und ganz witzigerweise handelt es sich bei den Leuten, die das sagen, ich habe da mal so drüber nachgedacht, handelt sich oft um berufstätige Mütter mit mindestens einem, wenn nicht irgendwie vier Kindern. Und wenn man dann 10 Jahre für die Promotion braucht, ist das vielleicht gar nicht so lange. Weil ich habe das mal einfach gegengerechnet, wenn man ein Stipendium bekommt und das für 3,5 Jahre haben kann und dabei nicht arbeiten gehen muss, also die meiste Zeit zur Verfügung hat und wenn sich dieses Stipendium noch verlängert, wenn man Sorgearbeit machen muss, dann ist das natürlich, oder machen möchte, dann ist das natürlich, wenn man dann sagt, okay, und dann gibt es da noch Berufstätigkeit oder noch andere Sachen, die zu tun sind, dann sind vielleicht 10 Jahre gar nicht so eine lange Zeit. Aber trotzdem ist es ja natürlich für alle vielleicht auch wünschenswert, schneller zu sein, einfach weil sich möglicherweise dass Daten veralten oder andere Erkenntnisse kommen, bevor man dann seine eigenen Erkenntnisse schon in die Welt gebracht hat oder dass beispielsweise sich auch Forschung verändert und man vielleicht nicht mehr das machen kann, was man gerne machen wollte. Das Problem, glaube ich, an diesen gefühlt zu langen Promotionsdauern ist eher aus meiner Sicht, dieses Gefühl, ich bin nicht schnell genug und das betrifft wirklich, ich würde mal sagen, fast alle. Das ist jetzt nicht so, dass das nur Mütter oder Väter sind, sondern das sind die arbeiten gehen oder nicht arbeiten gehen. Das sind alle, das sind auch Leute, die vielleicht ein Stipendium bekommen und vielleicht mehr Zeit für die Promotion verwenden können. Das Problem daran ist einfach so, dass damit einhergeht mit diesem Gefühl, ich bin schon zu lange dran und ich müsste schneller fertig werden, dass die Personen einfach die Motivation verlieren und auch so ein bisschen den Glauben an sich selbst verlieren. Und das ist, glaube ich, eher schlecht, dass man so denkt, dass man das aus so einem Defizit heraus betrachtet. Verständlicherweise, aber trotzdem ist es einfach super schwierig. Und man könnte jetzt viel machen und ich glaube, die Promotionsbetreuung könnte da auch viel machen, beispielsweise sowas wie, dass nicht irgendwelche Umwege noch gegangen werden müssen oder dass vielleicht auch eine gute Betreuung, eine gute Beratung. Ich habe heute Morgen gelesen, was das kannte ich auch, aber mir ist das ist zu selten in meinem Bewusstsein, und zwar nicht Feedback, sondern Feed Fast Forward. Also das ist wirklich das nicht das Zurückliegende beurteilt oder bewertet wird, sondern dass so ein Feedback eigentlich beinhaltet, nach vorne zu gucken, also Feed nach vorne sozusagen. Aber das nur am Rande, das wollte ich eigentlich gar nicht, das war jetzt natürlich wieder eine Idee, die mir spontan gekommen ist. Ich wollte ja noch mal gucken, was sagen eigentlich die Bundesberichte für den wissenschaftlichen Nachwuchs, also 2013, 2017 und 2021 hieß das Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 2025 heißt es ja Bundesbericht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der frühen Karrierephase. Das finde ich deswegen gut, weil dieses wissenschaftliche Nachwuchs, also Promovierende sind kleine Kinder oder sind halt Nachwuchs, weil das irgendwie aus dem Vokabular jetzt rausgekommen ist, also herausgeschrieben wurde. Ich finde natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der frühen Karrierephase ist jetzt so ein bisschen umständlich, aber dieses Nachwuchsding ist daraus, dass mir schon vor 20 Jahren irgendwie aufgefallen ist. Wir sagen ja auch nicht mehr Promotion, wir sagen ja auch nicht mehr Doktor, Vater, Doktor, Mutter. Dann ist Nachwuchs wahrscheinlich irgendwie der richtige Begriff, ne? Wenn Vater, Mutter, Nachwuchs. Aber wenn wir jetzt sagen Promotionsbetreuende, wenn wir uns da jetzt hin professionalisieren, also auch die Rollen vielleicht ändern oder anders benennen, dann benennen wir natürlich den Nachwuchs auch anders, und zwar in der frühen Karrierephase oder müsste man vielleicht noch sagen in der frühen akademischen. Aber ich will ja nicht, das ist auch schon wieder nicht mein Thema. Also ich arbeite mit diesem Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs, mit diesem sogenannten BUWIN, schon lange, weil ich ja auch schon zum Beispiel 2011, aber auch schon 2006 oder, also gut, okay, da war der noch nicht fertig, 2011 war der erste BUWIN auch noch nicht fertig, aber ich mich ein bisschen rumgetrieben habe in dieser Szene und natürlich diesen Bericht mir auch immer angucke, weil ich ja wissen will, wie sieht's denn aus mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der frühen Karrierephase. Und diese Berichte, die haben immer schon Aussagen zu Promotionsdauern gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommen die auf die Zahlen oder wie können die das irgendwie jetzt rechnen? Weil es gibt ja keine Statistiken. Und es gibt ja in bestimmten Fächern, also natürlich ist die Promotionsdauer abhängig von Fächern, aber in bestimmten Fächern gibt es ja auch noch nicht mal so einen richtigen Startpunkt. Also ne, wenn du jetzt mal überlegst, wenn ich dich frage, wie lange promovierst du oder wann genau war der Punkt, an dem du mit der Promotion angefangen hast, dann kann das ja sein, dass der schon relativ früh war. Und bei Leuten beispielsweise in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften, da ist das ja so, die suchen sich ihre Themen ja selbst. Ne? Es gibt Natur- und Ingenieurwissenschaften, da werden die Themen vergeben. Da kann man sagen, okay, du hast heute dein Thema gekriegt, also ist heute der Startpunkt. Aber für Leute, die in anderen Fächern promovieren, die überlegen ja erstmal ganz lange, dann fangen sie an zu lesen, dann fangen sie ein Exposé zu schreiben, dann wird das diskutiert und dann wird es wieder diskutiert und dann geht das hin und her. Also da ist die Themenfindung und die Promotionsvorbereitung ja allein schon so lange, das ist ja vielleicht schon das erste Promotionsjahr oder zumindest das erste Promotionshalbjahr. Und dann weiß ich zufällig aus verlässlicher Quelle, dass es ja auch keine Statistiken darüber gibt. Also es gibt ja, mir ist das mal gut, okay, das ist schon länger her, aber ich habe schon mal einen Promotions- oder mehrere Promotionsbetreuer gefragt oder irgendwie, das ist wirklich schon lange her, dass ich gefragt habe, wie viele Promovierende haben Sie denn? Und dass die gesagt haben, ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, das ist wahrscheinlich bei vielen nicht so, aber bei vielen ist es auch noch so, dass sie sagen, ja, also da war mal jemand, der hat Exposé geschrieben, der hat sich eingeschrieben, aber der ist dann nie wieder aufgetaucht. Weiß nicht, was der jetzt macht. Ich habe irgendwie auch nicht nachgefragt. Oder was mir auch mal jemand erzählt hat, dann der Range geht irgendwie von, ich weiß nicht, was der jetzt macht, ob der noch dabei ist, bis hin zu, es kommt jemand rein und legt mir eine fertige Dissertation auf den Tisch und sagt, bitteschön, Sie wissen ja, dass ich bei Ihnen promoviert habe. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich das so zutrauen würde, dass das heute noch wahnsinnig oft passiert, aber das passiert. Und dann frage ich mich, wie will man da Zahlen über Promovierende herausfinden, wenn Betreuende oft noch nicht mal wissen, irgendwie, wie viel Promovierende habe ich jetzt. Sonst könnte man ja sagen, okay, wir machen eine Umfrage unter den ganzen Profs und dann wissen wir, wie viele Promovierende die haben. Dann wissen die, können die vielleicht auch sagen, wann die angefangen sind und ob die fertig sind. Also wir wissen, dass Statistiken sagen, durchschnittlich pro Prof irgendwie eine Promotion im Jahr wird fertiggestellt. In manchen Fächern können es auch 7 sein. In anderen Fächern gibt es auch eine Menge Profs, die vielleicht keine Promovierenden haben, ne? So würde man sagen, das wird wahrscheinlich auch fachspezifisch abhängig sein. Das ist ja auch nochmal, dass auch einige Promotionen gar nicht von Profs, sondern zumindest in der Entstehungsphase von wissenschaftlichen Mitarbeitenden, also von Postdocs betreut werden, kommt auch an auf die Fachkultur. Aber ich frage mich, das war eigentlich das Thema, ich frage mich natürlich die ganze Zeit, wie können die jetzt sagen, so lange dauert eine Promotion? Der BUWIN 2013, also Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2013, der ist noch von durchschnittlich 5 Jahren ausgegangen. Promotion dauert durchschnittlich 5 Jahre und die haben natürlich gesagt, okay, es gibt Promotionen, die dauern durchschnittlich 3,5 Jahre und es gibt Promotionen, die dauern irgendwie 7 Jahre. So, da machen wir jetzt mal durchschnittlich 5 Jahre draus. Man hat das eigentlich bis 2025, also man hat es 10 Jahre lang so gerechnet, dass man gesagt hat, wir gucken uns an, wie alt sind Promovierende durchschnittlich beim Beginn der Promotion und wie alt sind Promovierende, also statistisch Promovierende beim Ende der Promotion, und das nehmen wir jetzt als Promotionsdauer, und so kam man dann auf diese Zahlen. 2017 waren die Zahlen schon auch ähnlich, da hat man gesagt, okay, 3 bis 5 Jahre Natur- und Ingenieurwissenschaften und Geisteskultur, Sozialwissenschaften, oder die haben gar keine Kulturwissenschaften, sondern Geistes- und Sozialwissenschaften, 6 bis 7 Jahre. Da sind dann immer jeweils die Mediziner- und Pflegeberufe rausgerechnet, weil die nämlich viel, viel kürzer promovieren, aus bekannten Gründen, weil sie wirklich teilweise während des Studiums schon promovieren. Und ich hatte jetzt gehört, dass es bei, also das hatte ich jetzt von einer Juristin gehört, dass es bei JuristInnen auch oft so ist, dass es da Promotionen gibt, die schon während des Studiums stattfinden. Was 2013 schon angedeutet war, der Bericht war vielleicht auch etwas kleiner, weil die sind natürlich immer umfassender und besser geworden. Also nicht, dass der 2013 jetzt schlecht war, aber es war natürlich das Interesse auch größer an diesen Zahlen oder an diesen Berichten. Wie geht's dem, Anführungsstriche, wissenschaftlichen Nachwuchs? In 2017 war schon, also was 2013 auch schon klar war, dass sie gesagt haben, so strukturierte Promotion geht schneller, und der ganz ausschlaggebend ist für Promotionsdauern, ist die Promotionsbetreuung. Und das kann ich aus Sicht der Coachin, die hier sitzt, bestätigen, weil nämlich, wenn Leute ins Coaching kommen, das ganz oft so ist, dass das Thema Promotionsbetreuung ist, also wie reagiere ich darauf, oder dass es wirklich auch Leute gibt, wo die Promotionsbetreuung sich nicht meldet. Und sorry für alle guten Promotionsbetreuende, ich kenne wirklich richtig gute Promotionsbetreuende, sorry für euch alle, aber es gibt halt auch die anderen. Was ich nochmal interessant fand, und ich habe strukturierte Promotionsbetreuung, dass strukturierte Promotionsprogramme eher kürzere Promotionsdauern haben. Also dass Leute, die in einem Kolleg promovieren, eher kürzer promovieren und so erwartungsgemäß halt diese Kollegphase. Kollegs sind ja oft über 3 Jahre finanziert, und dass die Promotionsdauern bei denen kürzer waren, das bezieht sich so die Sachen da 2017, das waren ja auch noch Zahlen, die dann von, weiß ich nicht, 2015 oder eher noch waren. Und das bezog sich dann viel auf DFG-Kollegs. Und es gibt diese Studie von Jürgen Enders und Andrea Kottmann, die haben nämlich herausgearbeitet, dass Promovierende in Kollegs gar nicht so viel schneller sind als jene, die nicht in Kollegs promovieren. Also vielleicht nochmal auch nochmal dieses Thema und auch nochmal die Aussage, ne, dass es keine systematische Erfassung von Promovierenden gibt und dass es auch keine verlässlichen Zahlen über diese Promotionsdauern gibt. Und ich frage mich sowieso immer, wie kommen Promovierende auf die Zahlen? Also wenn jemand sagt, ich bin nicht im Plan oder ich brauche zu lange. Woran wird das gemessen, dass jemand lange braucht? 2021 gab es noch mal einen Bericht, der war, glaube ich, nicht ganz doll anders als die anderen, weil da wird natürlich viel, diese Berichte sind sehr umfassend und zum Thema Promotionsdauer, die war da auch noch mal auf knapp 6 Jahren. Natürlich, wenn man Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften rausrechnet, dann sinkt die durchschnittliche Promotionsdauer, weil, wie gesagt, in diesen Fächern Promovierende, also die sinkt dann auf 4 Jahre durchschnittlich, weil dann in diesen Fächern, die ziehen die Statistik natürlich runter. Wenn man ein halbes Jahr braucht für die Promotion, ist es natürlich, ne, wenn wir das reinrechnen, wird es natürlich viel geringer. 2025. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen spannend, weil der Bundesbericht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen, der heißt nicht mehr BUWIN, sondern heißt BUWIG, der hat eine neue Messmethode genutzt und da diese NACAPS-Daten heißen die, Daten der National Academics Panel Study benutzt und haben zum ersten Mal nicht das Alter bei Promotionseintritt und das Alter bei Promotions, also ne, in statistisch gerechnet, sondern haben jetzt diese NACAPS-Studie, das ist ja eine große, macht da ruhig mit, also schaut mal auf der Seite auch, ich verlinke die einfach mal hier in den Shownotes, weil die haben nämlich jetzt die Selbstauskunft der Promovierenden genutzt, um zu fragen, wie lange brauchst du für die Promotion? Und da geht's eigentlich auch, da ist auch die durchschnittliche Promotionsdauer bei um die fünf Jahre. Und auch Frauen und Männer unterscheiden sich nur geringfügig. Und ich weiß es nicht genau, ob sie die Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften da schon rausgerechnet haben, aber was wohl das Besondere ist, das steht in dem Bericht des BUWIG, dass die Fächergruppe Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften sich dem Durchschnittswert angeglichen hat. Jetzt habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass Pflegewissenschaften ja auch in den letzten Jahren erst ein Fach wurde, in dem promoviert wird. Und wenn man sagt, Gesundheitswissenschaften und Humanmedizin sind ja Medizin und Pflegewissenschaften trotzdem zwei ganz unterschiedliche Fächer. Ja, also so, ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Zeit, das so mehr zu analysieren. Ich hätte schon Bock, aber ich forsche ja nicht. Deswegen, aber wenn ich ein Forschungsprojekt machen würde, dann würde ich natürlich mir die ganzen Zahlen erstmal angucken. Und viele Zahlen dieses Panels, die kriegt man auch erst, wenn man da Mitglied wird und bezahlt. Ich habe jetzt nur auf die öffentlichen Daten und auf diesen BUWIG zurückgegriffen. Messmethode hin oder her. Die Promotionsdauer hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, ungefähr 12 Jahren, die es diese Berichte gibt, nicht unbedingt verändert und ist immer noch auch abhängig von der Fachdisziplin, also dass manche Fächer kürzer promovieren und dass manche Fächer in manchen Fächern einfach länger ist. Ich habe nur noch mal geguckt, dass sagt ja jetzt noch nichts darüber aus, oder was ich mit dieser Episode eigentlich machen will, ist euch zu sagen, ey, entspannt euch mal, ne? Also so, das ist völlig in Ordnung, auch wenn ihr lange promoviert, auch wenn ihr über diese statistischen 6,5 Jahre oder 5 bis 7, wenn ihr länger promoviert. Und was nämlich nicht in diesen Berichten steht oder was ich jedenfalls nicht herauslesen kannte, sind eigentlich die persönlichen und strukturellen Aspekte, die da eigentlich nochmal auf die Dauer der Promotion einwirken. Und das sind dann einerseits die Frage, wo kommst du eigentlich her? Die meisten Promovierenden, die ich kenne, die haben keine Vorerfahrung Die kommen vielleicht aus der sogenannten ersten Generation Promotion, vielleicht sogar erste Generation Studium. Das ist doch klar, dass die Leute erstmal, also die Promovierenden auch erstmal herausfinden müssen, wie geht das denn mit dem Promovieren? Weil die Hochschulen, die sind ja nicht so wahnsinnig offen, dass sie sagen, hier, ich erkläre dir das mal, sondern sieh zu, wie du da dir diese Konventionen auch nochmal erschließt. Dann ist natürlich das Thema Promovieren mit Einschränkungen, also körperliche und psychische Einschränkungen. Da, ne, also Promovieren mit Behinderung, Promovieren mit ADHS, Promovieren. Also da gibt es ja so ganz viel mit, womit man promovieren kann. Und es kann auch sein, dass sich Einschränkungen auch erst durch die Promotion ergeben. Ich denke jetzt gerade so an diese Studien, dass Promovierende per se psychisch hoch belastet sind, die Tendenz steigt und dass das Risiko für Promovierende an einer Depression zu erkranken ist, höher ist, als das jetzt andere Leute betrifft. Ich stelle die Studie auch in die Shownotes, dass ihr gucken könnt, wo das steht, dass zum Beispiel der Anteil der Promovierenden, deren psychische Gesundheit für sie selbst ein Problem darstellt, sehr stark gestiegen ist. Auf 2019 ist jetzt die letzte Zahl 36%. Was dann noch für die Dauer der Promotion vielleicht nicht unbedingt so hilfreich ist, ist so fehlende Finanzierung, auslaufende Förderdauer. Das ist vielleicht ein strukturelles Thema auch und, ne, also so, und das hat was mit Sicherheit und Unsicherheit zu tun. Und das bedeutet ja auch, dass Promovierende, die in der Promotion überlegen müssen, wie sie den Abschluss finanzieren. Das ist bei ganz vielen Leuten so, dass zum Ende der Promotion das Thema ist, ja, soll ich mich jetzt bewerben, suche ich mir einen Job oder gehe ich irgendwie auf volles Risiko? Da gibt es eine Stelle vielleicht oder ein Forschungsprojekt, was aber noch nicht bewilligt ist. Nutze ich meine Zeit jetzt, um mich zu bewerben? Das ist ja jetzt auch nicht mal eben so gemacht. Diese ganzen Prozesse und nutze ich die Zeit, mich zu bewerben oder gehe ich auf Risiko, mache die DIS fertig und guck dann erst. Also das könnte jetzt ja auch noch mal so etwas sein, was die Promotion auf jeden Fall verlängert oder so unübersichtlich oder unplanbar macht. Dann gibt es das akademische Umfeld, was vielleicht auch noch mal, habe ich vielleicht eben schon gesagt, vielleicht auch ein akademisches Umfeld, das krank macht. Aber vielleicht auch noch mal, ja, Promotionsdauer hatte ich schon gesagt, das hat der Bundesbericht festgestellt. Ich würde vielleicht noch mal sagen, dass auch manche Promotionsthemen sich in der Praxis vielleicht sperriger herausstellen, als man zuerst gedacht hat. Also das ist, glaube ich, Klassiker, dass es beispielsweise die Forschungsmethode nicht funktioniert, das Experiment nicht funktioniert, irgendwelche äußeren Bedingungen, Raumfragen nicht funktionieren. Und dann gibt es ja jetzt mittlerweile auch viele Promovierende, die werden gezählt, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil der Abschluss, also ich meine die kooperativ Promovierenden, der Abschluss, der ist ja formal an den Universitäten. Ich weiß, dass es auch immer wieder Aufforderungen gibt und zu sagen, wie viele Leute haben eigentlich auch in deiner Fakultät kooperativ promoviert. Aber so die werden ja irgendwie erstmal gerade, ich glaube, nicht gut gezählt. Und diese kooperative Promotion oder auch FH-Promotion, das könnte ja auch schon nochmal irgendwie ein bisschen schwieriger sein oder mit Schwierigkeiten einhergehen. Ich habe jetzt viele Leute kennengelernt, viele Promovierende kennengelernt, die zum Beispiel eine FH-Promotion machen, aber die Strukturen sind da noch gar nicht richtig geschaffen, die Routinen sind nicht geschaffen, die Ansprechstellen sind teilweise geschaffen. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, sich da andauernd auch nochmal Informationen holen zu müssen oder zu hoffen, dass das Promotionsrecht jetzt kommt. Aber ich glaube, das kooperativ Promovieren, da muss man ja nicht nur die Betreuung an der einen Hochschule, sondern auch noch an der anderen Hochschule. Und man muss sich eigentlich so in zwei Netzwerke da irgendwie auch noch reinhacken, zwei Netzwerke pflegen, das einerseits an der Fachhochschule bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften und das der Universität, also dass man da vielleicht auch nochmal die Informationen hat, die Graduiertenförderung mitnehmen könnte Und so, das heißt aber auch ein Hin und Her, weil vielleicht beide Einrichtungen auch nicht direkt nebeneinander liegen. Das heißt, auch da gibt es Einflüsse. So, das wollte ich sagen, die die Promotionsdauer beeinflussen. Strukturelle Faktoren, und ich habe jetzt auch noch mal sowas gedacht wie die Publikationsform, ist vielleicht auch noch mal was, was sich auf die Promotionsdauer auswirkt, also in bestimmten Fächern diese kumulative also Paper in Review-Prozessen, die, das ist ja auch wenig planbar und ja, schwierig. An manchen Hochschulen, das kommt auch noch dazu, müssen Hochschulen und Universitäten müssen Promovierende neben der Promotion noch weitere Leistungen erbringen, irgendwie Promotionsstudium, promotionsrelevante Leistungen nachweisen, dass sie bestimmte Veranstaltungen besucht haben, Verpflichtungen in Promotionskollegs. Das sind alles bestimmt gute Ideen und sind wahrscheinlich bestimmt auch hilfreiche Veranstaltungen dabei. Und ich habe auch schon Promovierende getroffen, für die es vielleicht irgendwie nicht so passte, sie es trotzdem verpflichtet waren. Ich will nur sagen, ne, diese Leistungen, da muss man, glaube ich, auch noch mal gut drüber nachdenken. Und dann sind da ja auch noch strukturelle Faktoren oder wie institutionelle Rahmenbedingungen, also Zugänge, Zugang zur Infrastruktur. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass Promovierende, die aus irgendwelchen Gründen nicht eingeschrieben sein können, den Zugang zu Bibliotheken, nur so einen Gastzugang zu Bibliotheken haben. Das heißt, sie können nicht auf Online-Zeitschriften zugreifen. Das gibt es. Ich will nicht, wenn du jetzt sagst, nee, das stimmt nicht, bei uns ist das anders, ist gut möglich. Ich kenne das Ding auch, dass man vielleicht nicht zu Datenbanken Zugang hat, dass man vielleicht auch zu Arbeitsräumen, dass man keine Arbeitsräume hat, dass, ne, so, dass wenn man jetzt halt, ja, es gibt diese Faktoren, und darüber rede ich ja, es gibt diese Faktoren, die die Promotionsdauer verlängern. Und dann kommt da ja auch noch so das große Ding der Care-Arbeit, ne, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit in der frühen Karrierephase mit Kindern, ungefähr 1/5 bis 1/6, also ungefähr, also durchschnittlich 17%. Also es heißt, jede 5. Promoventin hat mindestens ein Kind, vielleicht sogar mehrere Kinder. Also ich habe nämlich jetzt gedacht, ja, was heißt das denn? Eigentlich, ich weiß nicht, ob ein 1/5, also 20%, ob das, also weniger als 20%, ob das gut ist oder schlecht, aber ich glaube, da ist halt einfach wenig Verständnis, oder ich könnte mir vorstellen, dass da wenig Verständnis ist für dieses Thema Promovieren mit Kind. Könnt hier auch nochmal, auf der Webseite coachingzonenwissenschaft.de Promovieren mit Kind eingeben. Da kriegt ihr auch das Buch von Mariana Beckmann, wo sie schreibt, wie das geht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, darüber reden wir ja hier, dass sowas die Promotionsdauer verlängert, zumal viele mit Kind Promovierende vielleicht auch noch einen weiteren Job haben. Ne, also so, das kommt dann auch noch dazu. Ja, abschließend, was sagen jetzt die Zahlen über Promotionsdauern aus, und muss ich mich schämen und ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich ganz lange brauche und mich gar nicht traue zu sagen, wie lange ich jetzt so brauche? Nein, müsst ihr nicht. Also erstens, die Zahlen über durchschnittliche Promotionsdauern sagen überhaupt nichts aus. Also die sagen zwar aus, dass die Idee ist, dass es eine durchschnittliche Promotionsdauer von 6 Jahren gibt, aber dazu gehören natürlich auch Leute, die es in 4 Jahren schaffen und Leute, die es in 12 Jahren schaffen. Also da braucht für dich, ne, die Zahlen sagen was aus, nicht, dass mir jetzt hier nachgesagt wird, ich würde sagen, die Zahlen wären Quatsch, sondern was sagen sie für dich, eigentlich ist die Frage, was sagen sie für dich persönlich aus? Du kannst natürlich sagen, okay, immer oder sobald ich länger als 6 Jahre brauche, bin ich nicht mehr normal, weil durchschnittlich bin ich ja nicht im Soll. Das wirst du wahrscheinlich eher sagen, als wenn du 4 Jahre brauchst. Oder vielleicht sagst du, ich habe nur 4 Jahre gebraucht, super, ich bin gut, kannst du machen. Aber wenn du sagst, ich habe länger als 6 Jahre gebraucht und länger vielleicht als das Doppelte von 6 Jahren, heißt das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du eine schlechte Promovierende bist, sondern verzeih dir selber auch ein bisschen dafür und nimm nochmal in Blick, was du alles getan hast in der Zeit, in der du promovierst. Vielleicht nimm noch mal in Blick, wo du herkommst. Also nicht nur, was du gemacht hast an der DIS, sondern welche Entwicklung du auch gemacht hast. Berücksichtige vielleicht, dass du auch krank gewesen bist, dass du aus bestimmten Gründen zeitlang vielleicht nicht an der Dissertation arbeiten konntest, dass du dir alles selber erarbeiten musstest, was das Umfeld angeht, was die Konventionen des Promovierens angeht. Mach dir klar, wo du dir Hilfe holen musstest, was du dir alles besorgen musstest, welche Arbeitsmittel, welche Räume, was immer du auch brauchst, was du dir alles besorgen musstest. Also, ne, wir wissen nicht, wie lange Promotionen dauern. Und das wollte ich nochmal jetzt sagen, meine Botschaft an euch da draußen, an die, die das Gefühl haben, zu lange zu promovieren, denen möchte ich sagen, dass ihr aufhören sollt, einfach darüber nachzudenken, weil wir wissen es einfach nicht. Und verzeih dir selbst, vielleicht hast du ein Promotionsprojekt, was einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt. Vielleicht hast du Schwierigkeiten in deiner Forschung gehabt, dass du an bestimmte Daten nicht gekommen bist, dass bestimmte Daten falsch waren. Das ist alles in Ordnung. Das bedeutet nicht, dass wir diese Zahlen haben, bedeutet nicht, dass vorhersehbar ist, dass wie lange eine Promotion dauert, und das wissen wir einfach nicht. Und wenn du anfängst mit deiner Promotion, dann kannst du sagen, ich gebe mir Mühe, und das ist dann auch, wenn du sagst, ich gebe mein Bestes, das sollte dann auch reichen, immer. Und es wirken sich einfach viele Einflussfaktoren auf die Promotionsdauer aus. Und vergleich dich nicht mit anderen. Frag mal deine Promotionsbetreuung, wie lange sie für ihre Promotion gebraucht hat und welche Bedingungen da geholfen haben oder welche Bedingungen auch im Weg standen. Ich habe letztens einen Prof getroffen, der hat gesagt, er sagt es gar nicht so öffentlich, aber er hat 8 Jahre für seine Promotion gebraucht mit Kindern. Ne? Also so, und auch berufstätig zwischendrin oder zum Teil berufstätig. Und ja, es gibt auch diese Superhelden und Superheldinnen, die mit 4 Kindern berufsbegleitend ohne Unterstützung promovieren und jetzt auch schon Professor oder Professorin geworden sind. Super, die muss es ja auch geben. Aber wenn du mal wirklich drauf schaust, wenn du lange gebraucht hast, warum du lange gebraucht hast, dann wirst du vielleicht feststellen, dass das völlig in Ordnung ist. Und wenn du lange gebraucht hättest und keine Kinder hast und nicht berufstätig bist, dann ist das auch in Ordnung. Du musst dich nicht an deiner Promotionsdauer messen. Und ja, das ist mir wichtig zu sagen. Und das war's auch schon. Komm gut voran. Hau rein, du weißt, time is cash, time is money. Nein, das war ein Scherz. Hau rein, das wird schon. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen.